Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Deutsche Bank macht wieder und weiter Milliardengewinne, vergleichbar mit Credit Suisse und Grossbanken in den USA. Die schweizerische Postfinanz wächst und wächst. Mehr Kunden, mehr verwaltete Milliarden, mehr Gewinn. Die Schweizer Firma mit dem besten Image ist derzeit Swatch. Ans untere Ende der Liste ist die UBS gerutscht. Und nach der Hundeattacke auf ein Kind in Schaffhausen kommt die langwierige politische Diskussion um gefährliche Hunde neu auf, in alten Bahnen. Um 13 Uhr die nächste Reportage zum lieben Geld. Wie ein Magnet zieht der Kanton Zug Weltkonzerne, Businessleute und Wohlhabende an. Das Zuge-Geschäftsmodell und das viele Geld haben die Stadt Zug in kurzer Zeit sichtbar und spürbar umgestaltet. Spurensuche und Augenschein in einer Art Paradies. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Stefan Wüthrich.
Mit der Deutschen Bank meldet eine weitere Großbank einen Milliardengewinn im zweiten Quartal. Die größte deutsche Bank hat 1,1 Milliarden Euro zugelegt, vor allem dank dem Investmentbanking. Zuvor hatten bereits die Credit Suisse und die meisten großen US-Banken hohe Gewinne bekannt gegeben. Auch die Postfinanz ist stark gewachsen. Der Finanzdienstleister der Post hat in den ersten 6 Monaten dieses Jahres einen Gewinn von rund 200 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 30% mehr als in der Vorjahresperiode. Zudem habe das Unternehmen Ende Juni mehr als 70 Milliarden Franken Kundengelder verwaltet. Das sei ein Zuwachs um fast 18 Milliarden, teilt das Unternehmen mit. Die Postfinanz hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr 65.000 neue Kunden gewonnen und über 135.000 neue Konti eröffnet. Die Schweizer Bevölkerung gibt ihr Geld weiterhin zurückhaltend aus. Zwar ist der Konsumindikator der UBS im Juni erstmals nach 12 Monaten gestiegen. Er liegt aber weiterhin deutlich tiefer als in den letzten Jahren. Positiv ausgewirkt habe sich vor allem, dass mehr Autos verkauft worden seien und dass Schweizer vermehrt in Hotels übernachtet hätten. Für die kommenden Monate erwarten die Experten einen rückläufigen Konsum, weil die Arbeitslosigkeit in der Schweiz deutlich ansteigen dürfte. Die Swatch Group ist die Schweizer Firma mit dem besten Ruf. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Hergiswiler Marktforschungsinstituts GfK. Die Forscher befragten fast 3.500 Menschen zu Kriterien wie Image, Qualität und Innovation. Lindt und Sprüngli landet auf Platz 2 und die Migros auf Platz 3. Die Firmen mit dem schlechtesten Ruf waren die UBS sowie die beiden deutschen Discounter Aldi und Lidl. Brände wegen Blitzschlägen, abgedeckte Häuser sowie überschwemmte Straßen, Keller und Garagen. Das sind die Folgen der Gewitter von letzter Nacht. Betroffen waren weite Teile des Mittellandes. Doch besonders stark war das Gewitter im Raum Burgdorf und Langenthal im Bernbiet. Vielerorts ging auch Hagel nieder, der ebenfalls Schäden verursachte. Laut Meteorologen waren die Gewitter letzte Nacht nicht so heftig wie jene vor knapp einer Woche. Irans geistliches Oberhaupt Khamenei hat die Schließung eines Gefängnisses angeordnet. In der Hafenanstalt befinden sich auch Personen, die bei den jüngsten Protesten gegen die Präsidentenwahl festgenommen worden waren. In dem Gefängnis würden die nötigen Standards nicht eingehalten, begründet Khamenei seine Forderung. Laut amtlicher Medienberichte wurden bei den Protesten, die Mitte Juni begannen, 1.000 bis 2.000 Menschen verhaftet. In Nigeria haben die Behörden nächtliche Ausgangssperren verhängt. In von den Unruhen betroffenen Gebieten patrouillieren Soldaten und richten Straßensperren ein. Bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Islamisten sind im Norden des Landes seit Sonntag bis zu 150 Menschen getötet worden. Im peruanischen Hochland der Anden sind in den vergangenen Monaten über 400 Menschen gestorben, an den Folgen einer Kältewelle. Betroffen seien vor allem Kleinkinder und ältere Menschen, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Todesursache waren meist akute Atemwegserkrankungen wie Lungenentzündungen. Die Temperaturen sanken im Andenhochland Perus teilweise auf bis zu minus 15 Grad. Der kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger will die Film- und Fernsehindustrie in Hollywood unterstützen. Mehrere geplante Filme und Fernsehsendungen sollen Geld erhalten, wenn sie in Kalifornien produziert werden. Schwarzenegger reagiert mit dieser Maßnahme auf die Entwicklung der letzten Jahre. Heute werden nur noch halb so viele Spielfilme in Hollywood produziert wie noch vor 6 Jahren. Andere Staaten locken die Filmemacher mit Steueranreizen und anderen Mitteln weg von der traditionellen Filmmetropole.
Die neueste Hundeattacke auf ein kleines Kind schreckt auf und belebt die politische Diskussion zum Thema. Die neuen Töne sind die alten, eine Art Déjà-vu. Und weiter, Kulturmetropole. Basel hat sich als Tourismusdestination positioniert und etabliert. Moldawien, junge Menschen verlassen das mausarme Land in Scharen. Vereintes Tirol, ein aktueller Wiener FPÖ-Politiker sticht in ein altes Wespennest. Leere Kassen, die politischen Parteien müssen sparen bei sich selber. Und um 13 Uhr eine neue Geschichte zum lieben Geld. Die kleinste Welt- und Geldhauptstadt liegt in der Schweiz an einem See und beginnt mit Z.
In der ganzen Schweiz kocht man mit Wasser. In Zug kocht man auch mit Wasser, aber mit einem Dampfkochtopf. Und deshalb geht alles ein bisschen schneller und unter mehr Dampf. Und deshalb ist es auch ein bisschen gefährlich und ein bisschen unkontrollierbar.
Sagt der Historiker Michael von Orsau über Zug. Das Geschäftsmodell mit tiefen Steuern hat Big Business und Reichtum gebracht und das viele liebe Geld hat die einst beschauliche Stadt sichtbar und spürbar umgestaltet. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5807 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 52,29 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,65. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint oft die Sonne, nur in den östlichen Voralpen und Alpen gibt es noch einige größere Quellwolken. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 25 und im Süden bei 30 Grad. Morgen ist es sonnig, nur im Süden gibt es am Morgen einige Hochnebelfelder. Es wird bis 30 Grad heiß. Am Donnerstag dann scheint trotz Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Am Nachmittag gibt es in den Alpen lokale Gewitter. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Am Sonntag hat ein Rottweiler Hund in Schaffhausen einen 4-jährigen Jungen angefallen und schwer verletzt. Der Knabe ist außer Lebensgefahr. Es erinnert an den tragischen Unfall in Gladbruck vor 3 Jahren. Damals haben 3 Pitbulls einen 6-jährigen Jungen angefallen und getötet. Und in der Politik wurde der Ruf laut nach einem Verbot von Pitbulls und anderen Hunderassen, die den Menschen gefährlich werden können. Mit dem Vorfall vom Sonntag kommt diese langwierige politische Diskussion wieder auf. Dominik Meyer.
Ein Rottweiler verletzt einen 4-jährigen Knaben schwer. Der tragische Unfall in Schaffhausen bewegt die Politiker. Zum Beispiel CVP-Ständerat Peter Bieri.
Obwohl die Politik sich nicht durch Einzelfälle verleiten lassen darf, zu überreagieren, glaube ich doch, dass diese wiederholten Fälle dazu führen, dass das Parlament hier einen Handlungsbedarf sieht.
Handeln kann der Ständerat selbst, denn dort steht ein neues Hundegesetz auf der Traktandenliste. Bis anhin waren eher milde Maßnahmen vorgesehen, eine Leinenpflicht etwa auf belebten Straßen und in der Nähe von Schulen oder eine Haftpflichtversicherung für Hundehalter, nicht aber Rassenverbote. Das könnte sich ändern, sagt CVP-Ständerat Theo Meissen. Er ist Vizepräsident der zuständigen Kommission im Ständerat.
Die Frage der Rassenliste wird sicher wieder thematisiert, aber wir wissen es, hier sind die Meinungen dazu sehr kontrovers. Einerseits bezüglich der Wirkung und andererseits auch bezüglich der Abgrenzung der Rassen.
Rottweiler, Pitbulls oder Dobermann verbieten. Die Ständeräte wollen diskutieren, viele sind aber hin und her gerissen. FDP-Ständerat Felix Gutzwiller zum Beispiel. Er sagt, man müsse vor allem die Ausbildung der Hundehalter verbessern, um aber gleich anzufügen:
Wenn keine genügend plausiblen Konzepte da sind, dann wird man wohl noch einmal über die Frage gehen müssen, ob bestimmte Hunderassen eingeschränkt, allenfalls sogar verboten werden sollen.
Über Verbote diskutieren, offenbar ist die Bereitschaft der Ständeräte dazu gestiegen. Entscheide fallen frühestens in der Dezember-Session. In manchen Kantonen übrigens sind gewisse Hunderassen bereits verboten. Andere Kantone kennen eine Bewilligungspflicht, wieder andere schreiben kaum etwas vor. Braucht es einheitliche Regeln? Das sei eine politische Frage, heißt es beim Bundesamt für Veterinärwesen. Sprecher Marcel Falk verweist aber auf andere Maßnahmen. Seit gut einem Jahr seien Hundekurse obligatorisch.
Es ist allerdings so, dass nur neue Hundehalter diese Kurse besuchen müssen. Das heißt, es ist eine Maßnahme, da wird es Jahre gehen, bis dann wirklich ein Großteil der Hundehalter und ein Großteil der Hunde auch ausgebildet worden sind.
Ein Tempo, das manchen Ständeräten nach dem Vorfall in Schaffhausen vielleicht zu langsam ist.
Immer mehr Großbanken machen wieder satte Gewinne. Erst haben große amerikanische Banken gemeldet, dass sie wieder schwarze Zahlen schreiben. Dann meldete letzte Woche die Credit Suisse einen Milliardengewinn. Und jetzt liefert auch die größte Bank Deutschlands ein ähnliches Ergebnis. Die Deutsche Bank hat im letzten Quartal etwa gleich viel Gewinn gemacht wie die Credit Suisse, gut 1 Milliarde Euro oder umgerechnet 1,7 Milliarden Franken. Thomas Rüst.
Am meisten Geld verdienen die Banken ausgerechnet dort, wo die Finanzkrise ihren Ursprung hatte, im Investmentbanking. Denn in den letzten Monaten haben besonders viele Firmen bei Investmentbankern angeklopft, weil sie ihr Eigenkapital erhöhen oder weil sie Obligationen herausgeben wollten. UBS-Ökonom Hans-Peter Hausherr sagt zu diesem Trend:
Das eine Element, dass sie Kapital aufnehmen, ist, dass sie ihre Eigenkapitaldecke stärken möchten. Das ist eher noch etwas, um die Vergangenheit zu bewältigen. Auf der anderen Seite ist es aber sicher auch ein Element, dass die Firmen bereit sind, wieder zu investieren. Und das zeigt natürlich auch, dass sie wieder optimistisch sind für die Zukunft.
Der neue Optimismus ist für die Banken ein glänzendes Geschäft. Ähnlich wie bei der Credit Suisse verdiente die Deutsche Bank in den letzten 3 Monaten am meisten Geld mit dem neuen Kapitalbedarf von Unternehmen. Bei der Deutschen Bank waren es umgerechnet fast 2 Milliarden Franken. Grund für die hohen Erträge ist aber auch, dass seit den Bankenzusammenbrüchen vom letzten Jahr weniger Banken im Investmentbanking tätig sind, die Unternehmen also weniger Bankadressen haben, an die sie sich wenden können, wenn sie sich Geld beschaffen wollen. Und dies bedeutet, dass sich die Banken ihren Service jetzt höher bezahlen lassen, die Margen also steigen. Die hohen Erträge der Banken, dank dem Kapitalbedarf von Unternehmen, sind für UBS-Ökonom Hans-Peter Hausherr ein gutes Zeichen für die allgemeine Konjunktur, zusammen mit weiteren positiven Nachrichten, etwa, dass in den USA wieder mehr Häuser gekauft werden. Auch bei uns spricht die UBS davon, dass die Konsumentenstimmung etwas besser geworden ist. Hans-Peter Hausherr:
Es sieht ganz klar so aus, als ob wir jetzt bei der Realwirtschaft Boden gefunden haben. Gerade heute haben wir ja mit dem UBS-Konsumindikator ebenfalls gesehen, dass die Leute wieder eher bereit sind, ihr Geld auszugeben und damit der Konjunktur zu helfen.
Keinen Optimismus gibt es hingegen bei der Arbeitslosigkeit. Diese wird in Deutschland und auch in der Schweiz weiter steigen, trotz den neuesten Erfolgsmeldungen von den Banken.
Aus aller Welt kommen sie. Kulturbeflissene Touristen reisen nach Basel und besuchen die große Van Gogh-Ausstellung im Kunstmuseum oder die Giacometti-Schau in der Fondation Bayer, gehen ins Schaulager oder ins Tingeli-Museum. Während viele klassische Tourismusregionen die Krise zu spüren bekommen, boomt der Fremdenverkehr in Basel. Im Juni verzeichnete die Stadt sogar einen neuen Rekord bei den Logiernächten. Beat Giger.
Vor dem Basler Kunstmuseum trifft man in diesen Tagen auf Touristengruppen aus der ganzen Schweiz, aber auch aus halb Europa. Die Landschaftsbilder Vincent van Goghs verfügen offenbar über eine enorme Anziehungskraft. Vor einigen Tagen zählte das Museum bereits die 250.000. Besucherin. Bis im Herbst dürften die Ausstellungsmacher damit das ehrgeizige Ziel, eine 500.000 Eintrittskarten zu verkaufen, tatsächlich erreichen. Ganz zur Freude von Daniel Egloff, Direktor von Basel Tourismus. Der Rekord bei den Übernachtungszahlen im letzten Monat hat selbst ihn überrascht.
Wir waren unsicher, weil der Vergleich geschieht ja immer mit dem Vorjahr und da war bekanntlicherweise die Fußball-Europameisterschaft in Basel. Und das war so ein außergewöhnlicher Juni, dass wir eigentlich erstaunt sind, dass es jetzt ein positives Resultat war.
Ob Van Gogh jetzt oder die Oranje-Fans vor einem Jahr, die Holländer scheinen den Baslern also Glück zu bringen. Und dies trotz Wirtschaftskrise, wobei gerade die Krise möglicherweise zum Erfolg mit beiträgt, vermutet Egloff.
Wir haben sehr viel mehr Franzosen, Spanier, Italiener, Deutsche. Also der angrenzende Tourismus hält sich gut, weil man vielleicht eben nicht mehr ganz so weit in die Ferien reist. Dass man halt sagt, komm, das Geld wird knapp, wir machen nur ein verlängertes Wochenende, gehen nach Basel und streichen halt die 2 Wochen Gotthasür-Ferien.
Oder die Fahrt aufs Jungfraujoch hinauf, beziehungsweise den Schiffsausflug auf den Lago Maggiore. Eine der Stärken Basels sieht Sabine Horvath vom Basler Standortmarketing darin, dass die Stadt eben gerade nicht dem Klischeebild der Feriendestination Schweiz entspricht.
Für einmal kommt der Stadt Basel zugute, dass sie eben nicht so ganz klassisch im Tourismus einzuordnen sind, weil wir keine Berge und Seen haben, sondern uns international als Kulturmetropole positionieren müssen.
Und dabei setzt Horvath auf, wie sie es nennt, sogenannte Leuchttürme. Publikumsmagneten wie vor einigen Jahren die Tutankhamun-Ausstellung oder wie eben jetzt auf Van Gogh.
Dass solche Leuchtturmausstellungen eben eine enorme Anziehungskraft haben und in der Regel vielleicht wirklich krisenresistent sind und diese überstehen, weil sie einfach an Ausstrahlung wirklich nicht zu bodigen sind.
Trotz großer Anstrengungen der Stadt, die positive Entwicklung der Basler Tourismuszahlen sei nicht alleine darauf zurückzuführen, fügt Daniel Egloff von Basel Tourismus an.
Ich denke, da muss man auch ein Kränzchen an Schweiz-Tourismus winden. Sie haben vor etwa 6-7 Jahren auf Drängen der Städtedirektoren sich bereit erklärt, einen Teil ihres Budgets auch für die Städtepromotion auszugeben. Das heißt, es wurde die Kunst- und Architekturkampagne gefahren. Und so ist jetzt eigentlich das Bewusstsein, dass auch in den Städten eben Tourismus stattfindet.
Ob die Besucherinnen und Besucher auch dann noch in Scharen nach Basel kommen, wenn Van Goghs Bilder wieder eingepackt sind, bleibt jedoch abzuwarten.
Im vergangenen April war es, als plötzlich Bilder von Massenprotesten und schweren Krawallen in Moldawien um die Welt gingen. Der Vorwurf, die kommunistische Partei habe mit Wahlmanipulationen versucht, an der Macht zu bleiben. Es kam zu einer politischen Pattsituation im kleinen Nachbarland Rumäniens und darum muss die Bevölkerung morgens nochmals ihr Parlament wählen. Die Opposition warnt, wenn die Kommunisten gewinnen, gehe Moldawien wirtschaftlich definitiv zugrunde. Tatsächlich ist die Not im Land groß. In den letzten Jahren hat ein Viertel der Bevölkerung das Land verlassen, vor allem die Jungen sind gegangen. Zurückgeblieben ist ein Armenhaus, Peter Giesling aus Moldawien.
Dieser etwa 50-jährige Handharmonikaspieler ist blind. Vor einer Fußgängerunterführung in der moldawischen Hauptstadt Chisinau bettelt er um Almosen. Invalide leiden ganz besonders unter der Krise des Landes, denn für sie gibt es im Unterschied zu vielen anderen Moldawiern auch keine Alternative. Sie müssen ausharren, wie immer sich das Land auch weiterentwickelt. Die Bevölkerung Moldawiens scheint irgendwie gespalten zu sein. Die ältere Generation hat sich offenbar, wie diese Frau hier auf dem Zentralmarkt, mit dem wirtschaftlichen Niedergang des Landes abgefunden. Bloß keine Änderung mehr, scheint deren Losung zu lauten. Es ist nicht gut, aber wir können es aushalten. Die Kommunisten sollten weiter regieren. Sie haben viel für unser Land getan. Ganz anders klingt es, wenn man etwa im Stadtpark von Chisinau die Jungen anspricht. Sie fordern einen radikalen politischen Wechsel mit den neuen, den liberalen, den Europa zugewandten Parteien.
Für ihn gäbe es nur die Liberalen, meint dieser etwa 25-jährige Mann. Und auch diese Studentin hier meint, es brauche jetzt dringend eine politische Wende. Die bisher regierenden Kommunisten böten keine Perspektive. Doch die Kommunisten Moldawiens wehren sich mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Sie kämpfen um ihre Macht und um ihre bisherigen Pfründe. Vor allem im von ihrer Partei kontrollierten Staatsfernsehen wird von morgens bis abends über die Oppositionsparteien gewettert. Diese seien Vaterlandsverräter. Die Liberalen und sogenannten Demokraten hätten auch allein die Krawalle vom vergangenen April zu verantworten, heißt es. Zu den Feindbildern der Kommunisten und des moldawischen Staatsapparates gehört auch die junge moldawische Journalistin Natalia Morar. Bis vor ein paar Wochen stand sie deshalb auch unter polizeilich kontrolliertem Hausarrest. Natalia Morar geißelt einerseits die Politik der Kommunisten und sie versucht gleichzeitig, die jungen Moldawierinnen und Moldawier für ein Hierbleiben zu motivieren. Zu viele, so Morar, suchten nämlich außerhalb des Landes nach einer Perspektive, statt sich im Lande selbst für Verbesserungen einzusetzen. Für einen jungen Moldawier lohnt es sich eben viel mehr, das Glück in Rumänien, in irgendeinem anderen europäischen Land oder auch in Moskau zu suchen und dort einer einfachen Arbeit nachzugehen. Wer will schon hier bleiben, wenn man hier bloß 100 Euro im Monat verdient? Einfach wird die politische Ausgangslage in Moldawien allerdings auch dann nicht, wenn die Liberalen und Demokraten morgen Mittwoch an den Urnen einen kleinen Wahlerfolg erzielen können. Wenn sich die heutige Opposition überhaupt an der künftigen Regierung beteiligen kann, so wird sie höchstwahrscheinlich irgendeine Koalition eingehen müssen. Nur mit den Kommunisten, so beteuern sie, würden sie sich keinesfalls verbünden. Natalia Morar ist jedenfalls der Meinung, dass sich morgen Mittwoch ziemlich definitiv entscheidet, ob Moldawien endlich in eine bessere Zukunft aufbricht. Wenn jetzt ein junges Team an die Macht kommt und ein seriöses politisches Programm durchzieht, so ist nicht auszuschließen, dass Moldawien in vielleicht 10, 15 Jahren nicht mehr das Armenhaus Europas darstellt. Aber dazu müssten allerdings jetzt die Weichen gestellt werden.
Ein Bericht von Peter Giesling. Er hat auch ein paar Bilder aus Moldawien mitgebracht. Die sind online zu sehen auf drs.ch. Eigentlich gehöre Südtirol nicht zu Italien, sondern zu Österreich. Es sei an der Zeit, die Bevölkerung zu fragen, ob es nicht ein gemeinsames Tirol geben soll, bestehend aus Südtirol und dem österreichischen Bundesland Tirol. Diese Provokation stammt nicht von einem nostalgischen Habsburg-Anhänger aus einem abgelegenen Dolomitental, sondern vom österreichischen Vizenationalratspräsidenten Martin Graf aus Wien. Der FPÖ-Politiker sticht damit in ein Wespennest, 90 Jahre nachdem Tirol am Ende des Ersten Weltkriegs entlang der Brennerwasserscheide geteilt worden ist. Joe Schelbert.
Südtirol sei derzeit zwar italienisches Territorium, meinte Martin Graf in einem Zeitungsinterview, aber für ihn gelte das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das sei den Südtirolern seit dem Ende des Ersten Weltkriegs vorenthalten worden. Es sei an der Zeit, dass das Volk entscheide. Martin Grafs Provokation ist kein Zufall. Heuer gedenkt Tirol des Verlustes der Südtäler durch den Friedensvertrag von 1919 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Schon im Juni übernahm Nationalratspräsident Martin Graf beim sogenannten Nationalen Aufmarsch der Burschenschaften in Innsbruck den Ehrenschutz. Und auch im September will er beim Gedenkmarsch durch die Tiroler Landeshauptstadt mitmachen, wo eine riesige Dornenkrone als Symbol der Zerreißung des Landes, wie es heißt, durch die Straßen getragen werden soll. In Südtirol selbst trifft Grafs Forderung nur bei der extremen deutschsprachigen Rechten auf Unterstützung. Luis Durnwalder jedoch, der Ministerpräsident des autonomen Südtirols und Chef der Südtiroler Volkspartei, wies das Ansinnen als unverantwortlich zurück. Man sei mit dem jetzigen Zustand zufrieden, die Autonomie sei weitreichender als jene der österreichischen Bundesländer, man habe das höchste Bruttosozialprodukt von ganz Italien und die tiefste Arbeitslosigkeit, zudem solle man in Europa Grenzen abbauen, nicht neue errichten. Italiens Außenminister Franco Frattini reagierte am Rande des EU-Außenministertreffens in Brüssel völlig irritiert und kurz angebunden und meinte, das dürfe doch nicht wahr sein, diese Diskussion habe gerade noch gefehlt. Außenminister Frattini weiß, wovon er spricht. Einzelne Minister im Kabinett Berlusconi wollen Südtirols Autonomie beschränken und verlangten anfangs Jahr eine Untersuchungskommission gegen die Südtirol-Autonomie und wollten zudem verbriefte Steuergelder für Südtirol einfrieren. Franco Frattini musste seine Kabinettskollegen an den Staatsvertrag erinnern. Eine neue Debatte um Südtirol will er um jeden Preis vermeiden. Für neue separatistische Bewegungen, erklärte er, werde er jedoch Nulltoleranz zeigen. In Österreich selbst erteilte die Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten und Konservativen einem Aufkochen der Südtirol-Frage eine klare Absage. Doch einzelne konservative Politiker lavieren. Für den Chef des Seniorenbunds kommt das Thema zum falschen Zeitpunkt. Für den Tiroler Landeshauptmann Platter ist die Forderung bloß unrealistisch und für den zweiten Nationalratspräsidenten Neugebauer nur problematisch. Es scheint, dass man mit der Südtirol-Frage immer noch Stimmen machen kann.
Die Wirtschaftskrise schlägt sich auch in der Schweizer Parteienlandschaft nieder. Die Parteien erhalten deutlich weniger Spenden und müssen sparen. Die SVP beispielsweise hat ihren Mediensprecher entlassen und das Sekretariat der CVP ist um ein Drittel geschrumpft. Unter dem Abbau in den Parteizentralen leidet auch die politische Arbeit der Parteien. Raphael von Matt.
Er ist das Gesicht der Finanzkrise bei den Schweizer Parteien. SVP-Mediensprecher Alain Hauert. Er hat wegen der Krise seine Stelle verloren.
Das sind sicher gemischte Gefühle. Einerseits hätte ich diese Arbeit auch gerne noch weitergeführt. Ich habe aber auch ein gewisses Verständnis. Ich sehe den Spardruck ja auch, der da war.
Also minus eine Stelle bei der SVP, zwei Stellen weniger bei der FDP und sogar sechs Stellen weg bei der CVP. Die Schweizer Parteien haben ihre Sekretariate deutlich verkleinern müssen. Das bedeutet, dass die verbliebenen Angestellten der Parteisekretariate mehr Aufgaben übernehmen müssen, aber auch, dass die Sekretariate nicht mehr alle Aufgaben erfüllen können, bestätigt CVP-Kommunikationschefin Marianne Binder.
Wir haben uns in letzter Zeit überlegt, nicht mehr auf jede Vernehmlassung zu antworten. Wir haben das früher sehr ausführlich gemacht, weil das ist eine sehr aufwendige Arbeit. Oder wir haben im letzten Jahr einen Parteitag weniger durchgeführt. Das ist eine Möglichkeit, diese Kräfte ein bisschen zu bündeln und auch gewisse Einsparungen zu machen.
Laut Stefan Brubacher, dem Generalsekretär der FDP, hat seine Partei zwei Vollzeitstellen auf dem Sekretariat gestrichen und ist außerdem aus internationalen Dachverbänden von liberalen Parteien ausgetreten, um Kosten zu sparen. Bei der SP wird das Parteisekretariat durch die Mitgliederbeiträge finanziert. Und diese sind auch in der Krise recht stabil. Unter den abnehmenden Spenden leidet die Partei aber trotzdem, sagt Generalsekretär Thomas Christen.
Bei uns kommen die Spenden in erster Linie den politischen Kampagnen zugute. Wenn weniger Spenden hineinkommen, dann werden auch die politischen Kampagnen kleiner ausfallen.
Kleinere Kampagnen, das ist eine Folge der Wirtschaftskrise. Eine zweite ist, dass die Parteien weniger politische Grundlagenarbeit leisten können. Das heißt, sie haben weniger Ressourcen, um vor Abstimmungen die Parolen zu bestimmen und bei wichtigen Themen ihre Standpunkte festzulegen. Genau diese zentrale Funktion der Parteisekretariate leide unter dem Spardruck. Da sind sich verschiedene Politbeobachter einig. Ex-Preisüberwacher Rudolf Strahm, vor 30 Jahren selber SP-Generalsekretär, fürchtet um die Unabhängigkeit der Parteien.
Ich denke schon, dass das eigentlich eine Tragik ist, vom demokratischen Standpunkt aus, dass die Parteien so arm sind und dass die Parteien so angewiesen sind auf private Unterstützungsmittel, das immer natürlich Abhängigkeiten bringt.
In anderen Ländern erhalten die Parteien Geld vom Staat, in der Schweiz nicht. Das macht sie noch abhängiger von Spenden, mit all den Nachteilen in einer Krise wie jetzt. Es sei wichtig, hier Gegensteuer zu geben, meint Politbeobachter Ivan Rickenbacher, ehemaliger Generalsekretär der CVP.
Die Tendenz könnte sein, dass die sozialen Bewegungen, die sich so um ein Thema schnell entwickeln können, zunehmen und könnte damit die Substanz der traditionellen Parteien, die auch für eine gewisse Kontinuität sorgen, weil sie über Jahrzehnte die Themen bewirtschaften, könnte die Substanz der Parteien eigentlich unterminieren. Wir müssten alles Interesse daran haben, die Parteien in ihrer Substanz zu stärken.
Und seine Partei stärken, das macht sogar Alain Howard, der entlassene Sprecher der SVP.
Ich werde sicherlich der Partei verbunden bleiben als Parteimitglied, daran ändert sich grundsätzlich nichts.
Das nennt man Parteitreue, sogar in der Krise.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.